ich werde Winzer.
Hey Max, was ist los? Warum Max?
Ja, dann habe ich jeden Tag den schönsten Sonnenuntergang und sitze mit meinem Viertel in dieser Weinsberghütte.
In der Weinbergshütte vom Otto Freier. Du willst sie übernehmen, du willst Winzer werden? Super, freue mich. Darauf trinke ich und begrüße uns recht herzlich hier in den Podcast Wein hat kein MAD in der Folge 4 aus dem Ochsenschorle-Glas. Ich begrüße unseren Profi, Getränkeprofi Dominik.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich begrüße Max, unseren Lehrgutjungen.
Hallo.
Wieder gesund, Max?
Natürlich, geht wieder alles.
Und bedanke mich recht herzlich für die Einladung beim Roland. Herzlich
Hallo,
willkommen,
grüß Gott.
Dass wir da sein dürfen. Und der Vorstandsvorsitzende hat sich auch zu uns gesellt, der Otto. Herzlich willkommen in unserer Runde.
Dankeschön, dass ich auch dabei bin.
Roland, du hast uns was mitgebracht. Du hast uns einen guten Weißwein mitgebracht, den schenke ich uns mal ein. Und willst du mit welchem Wein willst du starten? Ah, du willst
ich
mit
gedacht,
einem Liter.
Wir machen einen Ochsenschorle vorher.
Ein Ochsenschorle. Was ist denn überhaupt ein Ochsenschorle, Roland?
Ein Ochsenschorle ist eine Scholle,
okay.
Also eine Weinscholle. In der Regel natürlich sauer. Es gibt aber auch welche, die süß trinken. Darf man dann auch nicht verteufeln. Und das Ochsenschorle ist nicht im Viertelliterglas, so wie man das hier im Württemberg kennt, sondern dann im Halbliterglas. Und um das Original getreu zu trinken, braucht man natürlich auch für Halbliter ein Originalglas mit grünem Henkel.
Also du hast uns mir jetzt einen Riesling trocken in der Literflasche. Du hast mir das Ochsenschorle-Glas hingestellt. Ich schenke den Wein ein. Und dann das Wasser oder Wasser erst? Wie soll ich es machen?
Erst das Wasser?
Echt?
Dann den Wein.
Okay, das heißt also, ich nehme ein sprudeliges Wasser?
Ein Klassikwasser und dazu habe ich ein Löwensteiner Klassik mitgebracht.
Okay.
Weil ich persönlich finde, dass das Wasser super geeignet ist zum Schorle machen.
Zum Schorle machen?
Von der Mineralisierung her und vom Geschmack her für mich persönlich eines der besten Wasser, um eine gute Schorle zu machen.
Du sagst Stopp, wie viel Wasser soll ich in das Ochsenschorle-Glas?
Ja, okay, manche machen halbe. Ich würde sagen 40 Wasser, 60 Wein.
Okay, also
gehe ich mit.
Okay, gehst du mit? Mehr Wein als Wasser?
Also warum erst das Wasser und dann den Wein? Ist ähnlich wie beim Saftschorle.
Halleluja, ein halber Liter.
Wenn man das Wasser danach hineingibt, egal ob jetzt beim Saft oder beim Wein, dann ist ja das Wasser weiter oben drauf und der Wein oder der Saft unten. Wenn man das andersrum macht,
ja,
hat man den Geschmack vom Wein oder den Saft einfach viel intensiver schon.
Ich erhebe mal das Glas und probiere das mal. Einen halben Liter, das heißt also, ich kenne nur diese Pfälzerschorle. Als 16-Jähriger den ersten Rausch gehabt.
Aus der Pfalz ist ja dann das Duppeglas, ne?
Mhm. Aber herrlich erfrischend. Max, möchtest du dir auch mal so eine Schorle machen?
Ja, warum nicht?
Das heißt, hier ist das Wasser.
Und muss das auch so viel?
Muss das auch so viel sein? Das muss so viel sein. Und Ochsenschorle. Ochsen heißt ja wahrscheinlich von der Größe her, würde ich jetzt sagen.
Von der Größe her, ja. Der Ochse ist ja das Württemberger Wort für den Stier, kann man sagen. Ne? Es gab ja früher fast in jeder Wirtschaft, in jedem Ort eine Wirtschaft namens Ochsen.
Okay.
Das ist so ja der klassische Begriff, gehen wir in der Ochse. Gab es früher in Heinried auch, aus dem Ort, wo ich herkomme, die Ochsenwirte, die Emma damals, gegenüber die Traube mit der Mutti,
ja,
legendäre alte Dorfgastwirtschaft, die es heute leider nicht mehr gibt.
Ja.
Ja, und deshalb denke ich mal Ochsen, weil das sich vom Württembergischen, vom Schwäbischen her gut dafür eignet, das Wasser,
so hab ich's auch
für dieses große, das, doppelte Schorle. Von der Größe her.
Macht was her, ist spannend, ist sympathisch. Ich lasse mal die Gläser klingen und trinke auf unseren Podcast Wein hat kein MAD, heute aus dem Ochsenschorle-Glas. Ich glaube, Max, wenn wir das getrunken haben, rollen wir den Weinberg runter.
So eine Ochsenschorle hat natürlich auch noch einen großen Vorteil.
Unheimlich erfrischend. Boah, das ist aber auch lecker. Ja. Ist lecker, oder? Also muss man echt sagen, also wir haben ja ein bisschen unsere Nase über Schorle gerümpft. Aber ich glaube, beim letzten...
Letzte Folge, ja.
Genau, aber ich muss auch sagen, ich glaube auch, das Wasser spielt eine große Rolle. Also hier Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, aber das Löwensteiner Wasser macht diesen Wein einfach nochmal unheimlich lebendig, unheimlich frisch, oder? Wie empfindet ihr das?
Also dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich trinke auch immer eine Ochsenschorle, wenn ich bei uns im Ort zum Beispiel ins Sportheim gehe.
Ja.
Schenkt er mir automatisch eine Ochsenschorle ein, Riesling trocken mit Wasser.
Ja.
Der hat auch dieses Löwensteiner Klassikwasser.
Ja.
Dann hat er mir das Ochsenschorle auf den Tisch gestellt. Ich habe es getrunken, probiert. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt an dem Schorle nicht.
Okay.
Dann gesagt, hast du einen anderen Wein? Dann hat er gesagt, nee, aber er hat gerade ein anderes Wasser, weil das Wasser war gerade vom Lieferanten nicht lieferbar, von seinem Getränkehändler. Dann hat er mir das gezeigt und hat gesagt, oh ja.
Wir wollen das Wasser hier mal nicht nennen, aber wir wollen mal nochmal das Löwensteiner Wasser hervorheben, das besonders geeignet ist.
Ich habe das sofort gemerkt am Geschmack von dem Schorle, dass irgendwas nicht stimmt und es war wirklich ein anderes Wasser und das hat sofort nicht mehr gepasst.
Und es muss Riesling sein? Blöde Frage.
Muss nicht, aber ich will immer ein Schorle aus dem trockenen Wein. Okay, es gibt da welche, die sagen, ich nehme einen halbtrockenen Wein, da geht ein normaler Riesling halbtrocken oder ein Weißwein halbtrocken. Aber für mich ist eine Schorle Riesling trocken mit einem richtig guten, spritzigen...
Ja. Jetzt noch eine Frage an den Getränkeprofi. Haben wir das Löwensteiner Wasser in unserem Sortiment?
Noch nicht.
lieber Chef, wir brauchen dieses
Löwensteiner.
Wir brauchen Löwensteiner Wasser in unserem Sortiment, ganz wichtig. Schöne Grüße an unseren Chef Gerhard, wenn er den Podcast mal anhört.
Das hätten wir am Anfang sagen, weil der hört ja immer nur 5 Minuten.
Ach, der hört nur 5 Minuten. Ist mir oft zu langweilig. Aber wie gesagt, spannend. Ich glaube auch, Max, du sagst, die Generation, die so alt ist wie du, dass die können sich doch an dieses Ochsenschorle-Gläschen schon gewöhnen, oder?
Ich könnte mich daran gewöhnen, das auch mal am Wochenende einzubauen, ja.
Und ich glaube auch die Stuttgarter, sag ich jetzt mal, wenn man in der Theodor Heuss wäre, so, da ist doch mal was anderes als...
Als der Wodka-Bull.
Red Bull. Auch hier wieder Schleichwerbung. Nee, also wie gesagt, nochmal sehr fein. Vielen Dank, Roland, dass du so spannende Anekdoten erzählen kannst. Ich muss unseren Zuhörern auch nochmal erzählen, wir sitzen hier in dieser Weinbergshütte, ist in den Weinsberger Tal auf 300 Höhenmeter. Wie hoch? Und jetzt meine Frage, ist die unter Denkmalschutz? Die sieht richtig rustikal aus. Es ist wirklich eine Weinbergshütte, die ein bisschen größer ist, mit einem richtigen schönen Ofen. Es wurde auch richtig eingeheizt. Hier die Frage an dich, Roland. Weißt du oder an Otto, der diese Weinbergshütte gebaut hat, oder vielleicht sein Opa, weißt du ein bisschen über diese Weinbergshütte mehr? Kannst du was erzählen darüber?
Also die Weinbergshütte selber wurde von mir gebaut 2004 und 2008 war die Fertigstellung, da gab es eine große Party. Die Weinbergs, das, also ich sage eigentlich nicht Hütte dazu, weil sie ja gemauert ist aus Stein, damit ist ja eigentlich ein Weinbergshaus.
Okay.
Das Thema ist, das Häuschen wurde als Schutzhütte vor vielen Jahren, man muss zurückdenken, hat es noch keine Traktoren gegeben. Man hat ja das alles noch mit dem Vieh, sein Sach, mit Pferden. Und dann ist das tatsächlich eine Flurbereinigung gekommen und dann war das Häuschen im Weg.
Ah, okay.
Und damit hat mir der Bürgermeister die Aufgabe übertragen, das Häuschen, oder ich habe den Bürgermeister gefragt in einer Gemeinschaftsaktion, ob man sich vorstellen könnte, es an einem anderen Platz aufzubauen. Das Gemeinschaftliche ist aber dann gescheitert, weil das mangelnde Interesse war. Und dann habe ich es halt im Endeffekt mit einem Freund immer Samstag, Sonntags, Abend aufgebaut, Stein für Stein, zuerst abgetragen und dann wieder aufgebaut. Dann, das Dach war ziemlich kaputt. Also das Häuschen ist ein bisschen verlängert in den Berg rein. Das war ursprünglich, man kann es erkennen, eigentlich nur rechteckig 4 auf 4 Meter. Jetzt ist halt 4 auf 6.
Hast du
was natürlich auch Probleme gegeben hat mit dem Landratsamt. Das Landratsamt hat dann plötzlich, der Bürgermeister hat mir eine Genehmigung gegeben. Das Landratsamt hat aber gesagt, der Bürgermeister hat gar nichts zu sagen.
Okay.
Ganz am Schluss hat man dann halt ein bisschen streiten müssen.
Okay.
Also die Titulierung für dieses Häuschen heißt beim Landratsamt im offiziellen Sprachgebrauch störendes Element in der Landschaft.
Ein störendes. Das heißt aber, es ist ja auch so, heutzutage geben ja viele Leute auch ihre Weinberge auf.
Ja, und, genau.
Weil es ist nicht mehr attraktiv ist. Könntest du dir vorstellen, dass man mit so solchen Hütten nochmal auch Menschen in die Weinberge bringt, wo man sagt, toll, hier zu sitzen, den Sonnenuntergang zu genießen? Oder sagst du, nein, meine Hütte, die ist wichtig für uns, aber es sollte sich jetzt nicht touristisch entwickeln?
Ja gut, das ist jetzt die Frage. Als Dauerbewirtungshütte möchte ich das nicht haben, aber ja, so für Spezialevents. Ich habe Leute schon von Kanada da gehabt, die in der Region zu Besuch waren. Selbst Australier waren schon hier, die sind da zufällig vorbeigewandert. Dann regelmäßig gute Kundschaft von uns, wird immer so in Kleingruppen eingeladen. Dann auch kleine touristische Veranstaltungen. Sowas sucht schon der Kunde.
Ja.
Als Dauerbewirtung haben wir unterm Breitenauer See nochmal unser Wengershäusle. Das ist ja dann immer sonntags geöffnet und an Feiertage.
Okay.
Aber hier gibt es keine Dauerbewirtung, sondern hier muss man mich kennen.
Okay.
Aber wenn man mich kennt, ist kein Problem.
Der Roland,
jetzt fühle ich mich ein bisschen geehrt.
Der Roland kennt dich und hat den Schlüssel dazu. Und das ist schön, dass wir hier sein dürfen.
Genau.
Roland hat uns auch noch einen Wein mitgebracht. Ich würde den mal einschenken. Einen Riesling mit Weißburgunder. Und ich werde diesen Riesling Weißburgunder, Dominik, du hast gesagt, Riesling Weißburgunder habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ja, habe ich gesagt.
Jetzt sind wir mal gespannt. Es steht drauf, ich zeige euch mal das Etikett, Otto Feier 1908, Riesling mit Weißburgunder trocken. Max, wie gefällt dir das Etikett?
Ja, es ist eigentlich, also schlicht gehalten. Also ich würde sagen, das ist ein gutes, normales Etikett. Also spricht mich halt auch an wie ein normales anderes Etikett. Also es ist ein einfaches und schönes Etikett.
Das ist wieder genau das, was ich mag. Modern, schlicht.
Dann würde ich mal mein Glas erheben. Otto, darf ich dir auch noch einschenken? Das freut mich, dass der Vorstandsvorsitzende heute auch zu Gast ist und unseren Podcast bereichert. Ich trinke mal auf unseren Podcast Wein hat keine MRD, dass wir den ersten Ausflug hier in die Weinsberger Tal machen und mit einem Riesling Weißburgunder. Vielen Dank, Roland, dass wir hier sein dürfen. A votre santé! So, dieser Riesling mit Weißburgunder, du hast diese Rebsortenkombination noch nicht gesehen. Ist das was Besonderes, Roland? Oder seid ihr die Einzigen, die sowas machen?
Ob wir die Einzigen sind, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Riesling Weißburgunder, weshalb? Weil das ist die Serie vom Otto Freier.
Okay.
Und das sind Weine aus seinen Weinbergen, also sprich aus Reben, aus Traubensorten, die er anbaut.
Nur aus seinen Weinbergen?
Ja.
Das heißt, und 100% Otto Freier?
100%
90%? Ah, es wird geflunkert.
Nein, das ist erlaubt.
Ist erlaubt, okay.
Und von daher ist ja auch zum Beispiel der Riesling einfach ein schöner, rassiger Weißwein. Und der Weißburgunder passt dazu, elegant.
Mhm.
Grazil und Löwenstein war ja, sage ich mal, im letzten Jahrhundert wieder die Genossenschaft, die zum Beispiel so Rebsorten wie der Weißburgunder oder Muskatrollinger wieder angepflanzt hat,
ja,
und angebaut hat und in Württemberg wieder bekannt gemacht hat. Weil damals gab es Riesling, Kerner und Müller-Thurgau und dann vielleicht noch Silvaner. Und dann war es in Württemberg mit Weißwein so im Großen und Ganzen.
Dominik, wie schmeckt dir der Wein?
Sehr gut.
Sehr gut.
Mhm. Max und ich haben uns gerade angeguckt und, und das war so, ja.
Bestätigung.
Der ist es.
Der ist es?
Ja.
Muss der in unser Sortiment?
Sicher.
Ja. Gleich ein Display bestellen.
Ja. Wie war das, Herr Kiesel?
Ist ja ganz jung, ne? Jahrgang 2024.
Das ist schon ein 24er.
Das 2024er, ja.
Oh, okay. Also diese Frische. Was mir aufgefallen ist, was ich natürlich noch gerne wüsste, ist, hier steht biologischer Säureabbau. Das habe ich bei Weißweinen noch nie so gehört. Roland, kannst du uns da ein bisschen aufklären? Weißwein, biologischer Säurebau. Ist das jetzt für Riesling und Weißburgunder oder für beide Sorten oder nur für den Weißburgunder?
Ob es für beide Sorten, weiß ich nicht. Ich denke eher für den Weißburgunder.
Mhm.
Biologischer Säureabbau heißt ja, dass quasi die vorhandene Apfelsäure umgewandelt wird in Milchsäure.
Das macht ihn auch so ein bisschen cremiger.
Das macht ihn ein bisschen weicher. Cremiger.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Eine spannende Geschmacksintention. Eine schöne Frucht. Mhm. Trocken. 4,1 Gramm lese ich jetzt hier gerade ab. Empfindest du ihn?
Nee, gar nicht.
Unheimlich gar schön
nicht.
Zu trinken.
Gar nicht trocken.
Also unheimlich elegant, unheimlich fein. Im Glas sehr modern ausgebaut. So ein schönes, so ein bisschen so ein helles, feines Gelb, in so noch so grünliche Reflexe, sehr, sehr schön im Glas. Oh, ja. Ein Wein, der, glaube ich, sehr modern wirkt. Das Etikett Otto Freier, 1908. Der Otto, ist das dann das Gründungsjahr von dem Weinberg?
Da wird Otto was vorgegriffen. Da ist da besser ein Thema drin.
Otto 1908, ist das ein besonderes Datum? Das sind ja fast jetzt, ich würde jetzt mal rechnen, Max, über 100 Jahre.
Also 1908 war es tatsächlich so. Also mein Ur-Uropa kam aus ärmlichen Verhältnissen aus Tirol. Die ganze, relativ viele Freiers, die haben sich dann auch in Leingarten niedergelassen und sind dann halt in der Gegend um und hat dann in Löwenstein, also dann nicht mehr der Ur-Uropa, sondern der Opa, mein Opa, den ich persönlich schon auch kannt habe, hat sich dann in Löwenstein in eine Frau verliebt. Die sind ja dort schon auf Schusterschrappen unterwegs gewesen, von Leingarten nach Löwenstein gewandert. Und tatsächlich haben die dann geheiratet. Und so hat er 1908 tatsächlich seinen ersten Weinberg käuflich erworben. Der ist heute noch in unserem Besitz. Mhm. Und daraus ist eigentlich die Zahl 1908 entstanden. Also das heißt, mein Opa kommt eigentlich nicht direkt aus einer traditionellen Weinbergsfamilie, aber man kann in der Zwischenzeit sagen, seit 1908 ist auch traditionell.
Aber man muss wirklich sagen, Südtirol auch so.
Nein, das war nicht Südtirol. Man muss aufpassen.
Ja.
Das wird gern verwechselt. Es hat so Armutstäler gegeben in Tirol.
In Tirol, also das österreichische Tirol.
Es ist auch leider der daran geforscht hat.
Ja.
Der ist leider verstorben. So steht jetzt gerade die Forschung ein bisschen noch genau, wo das genau, in welchem Gebiet. Aber es wird wahrscheinlich mehr in das Gebiet, nicht nach Südtirol runter, sondern mehr in die Tiroler Alpen rein.
Tiroler Alpen,
ja. Da hat es schon ganz arme Dörfer gegeben. Die haben ja oft die Nahrungsmittel nicht zusammengebracht über den Winter für ihre Kinder. Gibt es ja auch im Fernsehen, hat es schon Filme gegeben über die Armutskinder. Natürlich. Und da davor ist ehrlich gesagt halt auch ein Ableger und wie gesagt, und ist dann hier sesshaft war oder in Löwenstein.
Noch eine Frage. Ja,
dann war er natürlich gerade hier.
Ja.
Hat sich was aufgebaut. Dann kam ja der Erste Weltkrieg. Da ist er natürlich gleich dazugekommen. Das war ja ganz klar, junger Kerl.
Ja.
Rein in den Krieg, zack, Fuß weggeschossen.
Oh je, ja.
Aber alles kein Problem. Der hat immer weiter geschafft und weiter geschafft.
Das heißt, trotz Amputation des einen Beines hat er hier in den Weinberge aufgebaut.
Ja, man, da darf man sich die Betriebe nicht so sehen. Die Betriebe waren natürlich viel kleiner.
Viel kleiner.
Und dann hat er noch, der Zweite Weltkrieg ist ja dann auch blöderweise gleich noch gefolgt. Da hat er dann zwei Söhne verloren.
Oh je.
Und dann war noch letztendlich mein Vater, der Karl über. Mhm. Der war eigentlich nicht vorgesehen als Hofnachfolger, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Das war so früher, das wurde bestimmt, wer was wird. Mhm. Aber er wurde dann halt letztendlich genommen und hat es auch relativ gut gemacht. Also sage jetzt ich, natürlich, wie gesagt, die Betriebe waren relativ klein, sie waren immer so aufgebaut. Landwirtschaft, also Viehzucht, Landwirtschaft, klassisch, Weinbau. Mhm. Und dann noch ein bisschen Waldwirtschaft hier in Löwenstein. So waren die Betriebe so. Man hat geschafft und geschafft und geschafft und fertig.
Genau, jetzt meine Frage wäre jetzt.
Und dann bin ich 1975 in den Weinbau eingestiegen. Ja. Also ich habe das tatsächlich freiwillig gemacht. Ich bin nicht dazu berufen worden. Mhm. Ich habe dann in der Staatsweingut in Weinsberg meine Ausbildungen gemacht und bin dann auch in der Kellerei bei uns teilweise, also immer halbjahresweise, schaffen gegangen. Und der Rest über die Zeit im Sommer habe ich dann meinem Vater geholfen.
Okay.
Und letztendlich habe ich 1989 dann den Betrieb von meiner Mutter übernommen.
Weil mein Vater meine Frage wäre jetzt noch ein bisschen auch für den Roland, dass wir da ein bisschen in die Historie nochmal eintauchen. Das heißt, wir sind jetzt hier im Weinsberger Tal. Das heißt, kannst du ein bisschen erklären, wie es gab ja hier mehrere Genossenschaften in dieser Gegend, die zusammengeschlossen worden sind. Wie war die Entwicklung? Warum musste man sich zusammenschließen? War das notwendig? Wie seid ihr jetzt aktuell auch aufgestellt? Das ist die Frage für die jetzige Zeit.
Ja, okay, die Winzer vom Weinsberger Tal gibt es jetzt seit 2011.
Es gab vorher schon etliche Jahre noch eine Zusammenarbeit, eine Kooperation unter dem Namen Weingärtner Vertriebsgesellschaft,
ja,
wo sich die Genossenschaften schon zusammengeschlossen hatten, aber nicht fusioniert hatten.
Ja.
Dazu gehören zum einen die Winzergenossenschaft Löwenstein und dann die Weingärtnergenossenschaft aus Eberstadt und aus Wilsbach.
Okay.
Dazu noch aus Eschenau und aus Obersulm Weiler. Also Wilsbach, Eschenau und Weiler sind alles Teilgemeinden von der Gemeinde Obersulm.
Waren die dann damals zu klein? Konnten die nicht überleben? Musste man sich zusammenschließen? Ja, okay. Oder sagst du, wie fühlt man sich? Ich meine, ein Winzer, der zum Beispiel nach Eberstadt abgeliefert hat oder nach Eschenau oder nach Wilsbach, fühlt er sich jetzt hier aufgehoben im Weinsberger Tal unter der gemeinsamen Flagge oder sagt man sich, ich vermisse ein bisschen unsere Weine?
Natürlich gibt es welche, die sagen, sie vermissen ihre Weine, nur dieses Kleinteilige der Genossenschaften von damals, die teilweise vor dem Krieg oder nach dem Krieg gegründet wurden, das ist halt heute nicht mehr überlebensfähig. Das ist ähnlich wie bei den Volks- und Raiffeisenbanken,
ja,
die früher in jedem Ort ansässig waren und eigenständig waren, wo es heute nur noch ein paar große gibt, genauso wie bei den Beiwas- oder Raiffeisenmärkten, ja, Grünmärkten ist es sehr ähnlich. Es führt kein Weg dran vorbei, ja, auch aufgrund der Veränderung des Weinkonsums, der guten Weintrinker, die langsam nach und nach leider wegfallen aus Altersgründen und der, aha, Veränderung, dass heutzutage weniger Wein
ja, Alkohol konsumiert wird. Aber stimmt, ja. Magst du, ich sehe, dass du dein Glas schon leer getrunken hast, das heißt also dieser Wein von Otto Freier schmeckt hier.
Ich habe noch eine Frage wegen eurem Logo. Weil ihr habt jetzt hier 4 Sterne drauf, das sind die 4 Genossenschaften, nehme ich an.
Das sind die 4 Gründungsgenossenschaften, genau, der Winzer vom Weinsberger Tal.
Und der Löwe ist?
Der Löwe war schon immer das Wappentier der Winzergenossenschaft Löwenstein. Übrigens,
okay,
war das schon immer die einzigste Winzergenossenschaft in Württemberg. Alle anderen hießen Weingärtnergenossenschaften. Ne? Winzergenossenschaft kennt man eher aus dem Badischen her.
Winzer, ne? Okay. Ich habe herausgefunden, dass ihr 2012 den 20. Platz von Deutschlands besten Weinerzeuger geschafft habt.
Das heißt also,
ja, vorher ein bisschen informiert.
Ihr habt also ein paar Preise schon auch eingeheimst. Das heißt also, eure Weine sind auch überregional bekannt. Meine Frage war jetzt für dich, dass wir sitzen ja hier direkt in den Weinbergen. Wie heißen diese Weinbergslagen? Weil auf dem Etikett erkenne ich ja nur Otto Freier. Wenn man dich jetzt persönlich nicht kennt, Otto, dann sagt man sich ja, wo kommt denn der Wein eigentlich her? Mhm. Und ist das jetzt so ein Trend, dass man sagt, du Weinbergslagen, das ist nicht mehr so wichtig, sondern einfach der Wein, die Rebsorte und vielleicht auch nochmal so eine Persönlichkeitsname. Roland, was sagst du dazu?
Früher war das wichtig, da war es den Leuten wichtig, von welchem Gewann oder wie auch immer Lage der Wein kam. Heutzutage geht es eher darum, die Klassifizierung von der Qualität her einzustufen, so wie es auch schon länger bekannt ist von Privatweingütern über Ortswein, Gutswein, Lagenwein und, ja, so weiter. Wir hatten natürlich früher hier, wir sind jetzt hier in Löwenstein, das ist das Gewann Wolfartsberg.
Wolfartsberg.
Sind übrigens auch meines Wissens die oben raus die höchstgelegenen Weinberge in Württemberg.
Okay.
Geht, glaube ich, bis auf 400 Meter hoch, so um den Dreh rum.
Wäre das denn nicht für die Leute spannend, so wirklich diese Weinberg, wir sitzen hier in dieser Weinbergshütte, dass das auch auf dem Etikett ersichtbar ist, wie zum Beispiel die großen, wir hatten ja mal eine Folge mit dem VDP,
diesem
großen Gewächs, das heißt erste Lage, großes Gewächs. Könnte man sich vorstellen, nicht hier so eine Lage auch auf dem Etikett Einzellage draufzuschreiben, wo man sagt, okay, das ist der Otto Freier und es ist der Wolfartsberg. Ist das eine Möglichkeit, weil wir schon begeistert sind, hier diesen Blick über das ganze Tal zu haben? Das muss man schon sagen. Das muss man auch den Leuten auch mal sagen, dass das hier einfach eine fantastische Gegend ist.
Das wäre sicherlich machbar, müsste man dann halt entsprechend festlegen, denn die Weinberge sind ja von jedem Winzer über verschiedene Lagen verteilt. Mhm. Wir haben ja dann in Wilsbach den Dieblisberg, in Eschenau das legendäre Paradies, Eberstadt, den Eberfürst, die Sommerhalde, den Dezberg, also von daher jede Menge sehr tolle Lagen, die auch bekannt sind von der Vergangenheit her. Aber wie gesagt, aufgrund auch dessen, dass ja überall das verteilt ist und wir uns heute auch nicht mehr so verzetteln wollen vom Sortiment her.
Ja.
Wir haben ja unser Sortiment erheblich reduziert und gestrafft, was auch sinnvoll ist. Also wir sind heute bei um die 90 Artikel bei uns im Sortiment mit einem klar übersichtlichen, strukturierten Sortiment, wo sich jeder zurechtfindet, für jede Zielgruppe was dabei. Und so muss es heutzutage sein, denn zu viele Artikel im Sortiment sind einfach auch zu viele Kosten.
Und Max, sag doch mal ehrlich, den Diebelsberg oder den Wolfhartsberg, hättest du den auf dem Etikett, weil du sagst, jetzt war ich hier, ich war in der Weinbergshütte, das möchte ich auch schmecken und das kann man auch schmecken. Oder sagst du dir, nein, das brauche ich nicht.
Also ich finde es vielleicht schön, wenn man so eine, es gibt ja sowas wie exklusive, extra eine Variation oder also eine Variante von einem Wein. Zum Beispiel, dass man jetzt mal so ein jetzt ist wieder Neujahr gewesen und dass man jetzt vielleicht so ein ich sag mal, wie so ein Event-Wein rausbringt oder sowas, wo dann das Etikett nur für diesen Monat oder sowas erhältlich ist, wo man schon hier, also der Ausblick ist wirklich sehr schön, wunderschön hier, man sieht einiges und vielleicht, ob man das auch so ein bisschen abbilden könnte. Weil ich habe auch so bei manchen anderen, also ich finde zum Beispiel das Etikett hier, ich finde es schön schlicht, auch wie es beschrieben ist und allem, aber ich finde auch sowas schön, wo man was sieht mit einem Bild oder sowas. Wäre zum Beispiel auch sehr schön, finde ich persönlich. Also
okay. Ja, so sind Geschmäcker verschieden.
Ich finde das nämlich genau richtig. Ich mag das, wenn da 3-4 Infos, zack, fertig. Okay. Mehr brauche ich nicht.
Wir haben hier noch eine Information auf dem Rückenetikett. Das darf ich euch noch mal kurz vorlesen, wie der Wein hier beschrieben ist. Beeindruckendes Säurespiel, bestechend durch den Riesling, elegant und filigran gibt sich der Weißburgunder. Aus dem Zusammenspiel entsteht eine perfekte Symbiose. Sind wir d'accord?
Absolut.
Ist schön geschrieben.
Absolut, ja.
Ist nicht Tam-Tam. Ist super,
wirklich, wirklich guter Wein, ja.
Genau. Und macht richtig viel Freude. Und Roland, du hast noch einen zweiten Wein mitgebracht.
Also ich wollte nur noch mal kurz was sagen, auch zu dem Thema Riesling und Löwenstein.
Ja.
Insgesamt sind wir ja eine Genossenschaft, die einen sehr hohen Rieslinganteil an der Gesamtrebfläche hat. Im Vergleich ist es sehr hoch zu den anderen Genossenschaften in Württemberg. Liegt zum Beispiel auch an der Wege, ehemaligen Wege Löwenstein,
ja.
Weil hier die Böden top geeignet sind. Gerade für den Riesling, weil wir hier an der Ausläufer sind vom Löwensteiner Berge, Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Ja.
Und hier halt Gipskäuber und so weiter, Lagen rauskommen, die sonst in Württemberg so größtenteils nicht vorhanden sind.
Man schmeckt auch so ein bisschen, dass dieser Wein nicht so lapprig ist. Man hat richtig auch viel Wein im Mund, würde man sagen. Das ist so auch so das Satz, wo man sagt, okay, wenn ich ihn getrunken habe, ich habe ihn noch im Nachhall da. Und das spürt man, dass das jetzt keine Weine sind, die so ein bisschen so dünn daherkommen. Ja,
vor allem der Riesling mit Weißburgunder. Ich kenne keinen, der das macht. Riesling, Weißburgunder?
Also ich muss sagen, also ich bin auch total begeistert. Und vor allem natürlich dieses Säurespiel und diese feine Säure. Und ich glaube auch, was auch für den Weißwein mittlerweile wichtig ist, dass wir vielleicht auch mit diesem biologischen Säureabbau vielleicht nochmal eine feine Feinheit reinkriegen, die wir sonst nicht haben. Ich habe jetzt den zweiten Wein. Zum ersten Mal in unserem Podcast haben wir einen Rosé. Und das Schöne ist, dass wir nicht austrinken müssen. Wir können, wir dürfen.
Wir wollen.
Und zum ersten Mal haben wir einen Rosé. Lieber Max, ich schenke dir mal ein. Dominik, ein Rosé, den wir, der uns der Roland mitgebracht hat. Auch aus der, ich darf jetzt mal Serie sagen, ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aus der Serie Otto Freier, auch 1908 auf dem Etikett und das Besondere steht drauf, Roséwein Mia. Jetzt, Roland, jetzt. Sag mir, wer war Mia?
Nicht wahr, die Mia gibt es immer noch.
Die gibt's noch?
Die Mia ist die Enkeltochter vom Otto.
Oh, wie schön.
Okay. Okay. Ist die, hat die auch Hand angelegt oder ist das einfach nur mal, die ist die Enkeltochter?
Ne, die ist nicht nur die Enkeltochter, die wird sicherlich mit dem Otto auch immer im Weinberg unterwegs sein und auch da bei der Traubenlese oder so mit der Schere in der Hand, die eine oder andere Traube mit wegschneiden.
Okay, ist es, wie alt ist die Mia, wenn ich fragen darf? Das heißt Enkeltochter Otto, sag uns doch ein bisschen was zur Mia.
Also die Mia ist 14 Jahre alt und hat 10 Jahre bei uns zu Hause gewohnt. Das war die erste Enkeltochter, in der Zwischenzeit habe ich 7 Stück. Also 7 Enkel, nicht 7 Enkeltöchter. Und die Mia hat schon immer eine Verbundenheit durch das, dass die halt auch in Löwenstein groß geworden ist. eine Beziehung zu uns, zum Weinbau. Und so hatte ich damals, ja, wie lange gibt es die Serie jetzt, 6, 7 Jahre, habe ich gesagt, Mia, ich mache dir einfach einen Wein.
Schön. Oh, sehr schön. Also das ist wirklich ein großes Kompliment. Ja. Ne? Vielleicht haben wir mal ein Etikett, was Dominik heißt.
Ich meine, bei 7 Enkeln.
Oder der Otto. Oder sagst du, Max ist auch ein schöner Name. Können wir die Serie weiter...
Max gibt es tatsächlich auch.
Ja? Ein Max gibt es auch.
Mia und Max.
Mia und Max. Ich erhebe das Glas. Ich freue mich, dass wir so eine heitere Runde hier in der Weinbergshütte haben. Vom Otto Freier eingeladen hat uns der Roland, der liebe Roland, der, sage ich jetzt mal, ein großer Experte ist, was die Genossenschaftslandschaft betrifft. Ich glaube beruflich Key Account Manager, würde man es heutzutage sagen, oder wie würdest du dich selbst beziffern?
Außendienstler.
Außendienstler.
Vertriebler.
Ja, Vertriebler. Also du bringst den Wein unter die Leute.
Ich bringe den Wein unter die Leute, ja.
Und ja, jetzt haben wir den Mia Rosé. Max, du bist immer, hast eine feine Zunge. Wie gefällt er dir? Was sagt dir der Wein? Ist das ein Etikett auch wieder? Ist das ein Wein, den du, wenn du im Regal siehst, sagst, der spricht mich an, da habe ich Lust drauf? Sag es. Also, darfst ehrlich sein, wir sind unter uns.
Sag es. Ich finde ihn auch sehr lecker. So ein bisschen, also so fruchtig, ne? Das schmeckt man halt direkt raus, so Rosé. Ich bin aber nicht so ein Fan von Rosé allgemein. Also ich würde jetzt eher zum Riesling mit Weißburgunder greifen. Ich finde den, also wo ich den probiert habe vorhin, fand ich den sehr lecker. Ich bin ja allgemein noch neu im allgemeinen Wein und sowas. Ich weiß nicht, also ich würde ihn mir aber so als Verzehr für so einen Sonntag mal doch mit nach Hause nehmen wollen.
Unheimlich schöne Farbe, eine schöne leichte Lachsfarbe, ja, muss man sagen. Sehr klar im Glas. Jetzt steht jetzt nur Rosé drauf. Roland, reicht Rosé oder wollen wir nicht eine Rebsorte drauf haben? Was aus welcher Rebsorte ist denn der Rosé gemacht?
Also der Rosé hier ist hauptsächlich aus der Rebsorte Schwarzriesling gemacht.
Okay.
Aber da ja Rosé draufsteht, bedeutet es ja, dass zumindest noch eine zweite Rebsorte mit dabei drin ist.
Muss das sein? Das heißt also, es ist gesetzlich wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich Rosé nur draufschreibe, sind es mehrere Rebsorten oder kann das nur eine Rebsorte sein?
Nee, dann sind es mehrere Rebsorten. Okay. Da reicht aber dann schon auch die Süßreserve, die man für den Wein verwendet, wenn die aus einer anderen Rebsorte ist, auch dann ist es schon
ein Rosé-Wein. Das wusste ich nicht, sonst müsste man bei uns in Württemberg Weißherbst draufschreiben, ist das richtig?
Dann muss aber die Süßreserve aus der gleichen Rebsorte kommen wie die Rebsorte, die auf dem Etikett
genannt ist. Das heißt also, die Süße, die man hinzugibt, muss aus einer gleichen Rebsorte sein. Das wussten bestimmt viele Leute auch nicht. Ihr seid ja auch sehr bekannt dafür, und das kannst du vielleicht noch erzählen, dass ihr eigentlich nicht eine Süßreserve verwendet, sondern ihr stoppt die Weine ab. Das heißt also, die eigene Süße der Traube verwendet ihr oft. Ist das richtig?
Das ist richtig. Das machen wir bei unserer jungen Linie. Das sind die Weine da drüben, die mit den bunten Etiketten, sage ich mal.
Ja, der Kerner.
Da haben wir zum Beispiel unseren Muskatrollinger, das ist eines unserer Paradeweine, ne, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das ist ein Muskatrollinger Weißherbst, einfach aus dem Grund heraus, weil die Weine abgestoppt werden und dann quasi die reine Fruktose noch im Wein zurückbleibt. Und das ist dann zum Beispiel ein Weißherbst.
Ist das Geheimnis, weil er so saftig, so fruchtig ist?
Das ist das Geheimnis der Weine, dass die so saftig, so vollmundig sind.
Warum machen das die anderen Winzergenossenschaften nicht? Warum machen das andere nicht? Weil es schwieriger ist? Oder sagt ihr, das ist unser Geheimnis, das kann nur unser Kellermeister? Was ist der Grund, warum ihr das nur macht?
Das kann sicherlich jeder Kellermeister. Ist halt mit mehr Aufwand verbunden, ne? Okay. Mit mehr Arbeit im Keller.
Ja.
Aber man merkt es den Wein an, die sind einfach, wie gesagt, so vollmundig, saftig, fruchtig. Okay. Das betrifft genauso unseren Traminer, aber das betrifft genauso den Muscateller, den Trollinger Rosé. Die ganzen Weine sind einfach dadurch so richtig schön vollmundig. Also auf Schwäbisch gesagt, so richtige Gosche voll Wein.
Gosche voll Wein. Max, hast du den Spruch schon mal gehört? Gosche voll Wein, noch nie gehört. Ist der Trend zu süßeren Wein da oder trinken wir wieder vermehrt trocken, Roland? Wo werden wir uns in Zukunft sehen?
Wir haben ja alles bei uns im Sortiment. Ne? Wir haben unsere süße Serie, die junge Linie mit den Weinen. Wir haben aber auch genauso Feinherb. was immer mehr im Kommen ist, die Bezeichnung Feinherb, also Weine, die so zwischen trocken und halbtrocken angesiedelt sind, ist jetzt kein gesetzlich definierter Begriff, aber setzt sich immer mehr durch, weil das einfach Weine sind, modern trocken, kann man auch sagen, die immer mehr nachgefragt werden.
Darf ich euch noch mal kurz das Rückenetikett vorlesen? Max, vielleicht stimmst du uns zu, oder Dominik. Ausgeprägtes Spiel der Fruchtaromen, elegant eingebundenes Säurespiel, fruchtig, mild, starker Charakter. Können wir unterschreiben?
Können wir unterschreiben.
Also können ich muss sagen,
was mir aber ich muss zurück zum gerade mit süßen Wein. Ich stelle ja mal die These auf, dass umso jünger, umso süßer trinkt man den Wein. Also ich bin mir fast sicher, dass jeder 16, 17, 18-Jährige würde mit Sicherheit einen süßen Wein vorziehen als so ein Riesling trocken. Ich mittlerweile sage Riesling trocken.
Aber aus dem absolut in Ordnung.
Aus dem Ochsenschorle-Glas.
Ja.
Also meine Freunde. Naja, was haben wir letzte Woche getrunken? Den Brüt, Extra Brüt, was war's?
Extra Brüt von Kessler. Brüt.
Ja. So, das kriegst du unter kein. Ich weiß nicht, ob Max dir den geschmeckt hätte. Ich bin mir nicht sicher. Also ich finde, süß ist jung und umso älter man wird, umso trockener darf es gerne
noch
sein.
Noch eine kleine Anekdote am Rande zum letzten Podcast. Da ging es ja um die Sektkellerei Kessler.
Ja, genau. Ja.
Der Herr Kessler stammt aus Heilbronn.
Ui. Ja.
Das ist ein gebürtiger Heilbronner.
Das ist ein Heilbronner, genau.
Ja.
Der
nur mal am Rande erwähnt.
Christian Kessler. Genau,
von Kessler.
Genau.
Entschuldigung.
Aber auch ein spannendes Haus, aber auch hier 200 Jahre Geschichte. Wir sind jetzt hier in der Weinbergshütte mit dem Otto Freier. Wir haben über 100 Jahre Weinbergsgeschichte. Und es finde ich auch spannend, dass wieder die nächste Generation in den Startlöchern steht. Wir haben den Wein Mia.
Die Mia.
Genau. Vielleicht stapft sie in deine Fußstapfen, Otto. Würde mich sehr, sehr freuen, weil wir brauchen ja junge Menschen für den Wein.
Ja.
Ne? Der Roland hat es ja gesagt, die Konsumenten verändern sich. Das heißt, die älteren Menschen, die tapfer ihren Trollinger getrunken haben, ne? Die sind nicht mehr so vorhanden, wie sie mal da waren. Und wir müssen wieder begeistern. Und ich glaube auch, wir müssen die Leute hierher bringen. Gegenüber ist der
Breitenauer See.
Der Breitenauer See, ein Naherholungsgebiet.
Ausflugsziel fast Nummer eins, würde ich sagen, was Seen angeht hier.
Und Roland, du hast gesagt, wann ist das Fest? Wann ist das berühmte Fest vom Breitenauer See?
Also Wein am See ist immer Ende April.
Ende April, Max, Termin? Ein Wochenende?
Ein Wochenende,
Wein am See.
Ein Tag oder ein ganzes Wochenende?
Ein ganzes Wochenende.
Okay.
Mit zig verschiedenen Weingütern, unten direkt auf der Wiese am See. Muss immer so früh gemacht werden, aufgrund, weil dann danach die Vögel brüten und so weiter. Und dann darf das nicht mehr da unten stattfinden.
Okay, also heißt, also ein bisschen, ihr seid auch...
Und am zweiten Advent ist ja dann immer noch die Seeweihnacht direkt an der Badebucht, am See unten entlang. Also auch immer ein Publikumsmagnet.
Wollen wir mal hier in dem Podcast nochmal einen Aufruf? Das heißt, Ende April ein Aufruf.
Kommt an den Breitenauer See.
Genau, trinkt
den, Wein.
Trinkt und natürlich den Otto Freier Wein
von 1908.
Ja, natürlich.
Nee, trinkt alles. Trinkt alle Weine vom Weinsberg.
Genau. Also es
ich habe noch einen Fun Fact.
Ja, oh, Fun Fact.
Ich habe ein paar Fun Facts raus. Aber der eine, der passt heute gerade zum Schorle.
Mhm.
Schorle, also im übertragenen Sinne, Wein und Wasser, kommt aus dem alten Griechenland, weil. Die Griechen damals dachten, dass purer Wein den Verstand verwirrt. Und deswegen haben die Wein mit Wasser vermischt.
Okay.
Also ganz weit zurück kommt dieses Schorle her.
Also ich glaube auch von den Römern, von den römischen Soldaten.
Ja.
Auch, weil das waren ja damals dann Weine, ja, die haben den einfach gemischt mit Wasser, damit er etwas dünner war.
Ja.
Mhm. Ja, und ich meine.
Und die haben ihn mit Bleisirup gemischt, um ihn süßer zu machen.
Und ich meine natürlich, die Brunnen waren auch nicht mehr, haben nicht die Qualität gehabt. Ne? Das heißt also, viele Seuchen hat man auch.
Perfekt, komm hier, das ist so eine kranke Überleitung, richtig gut. Ja, weil das ist mein nächster Fun Fact, dass man im Mittelalter mehr Wein als Wasser getrunken hat, weil diese Brunnen einfach verunreinigt waren. Mhm. Und Alkohol desinfiziert und deswegen trinken die Leute oder haben die Leute damals mehr Wein getrunken.
Mhm.
Naja, statt Wasser, weil Wasser hat dich krank gemacht.
Wie sagt man nämlich? Im Wasser sind die Bakterien, im Wein ist die Wahrheit.
So.
Dann würde ich sagen, erheben wir mal das Glas und trinken in Vino Veritas. In Wein ist die Wahrheit. Und Max, du hast ja schon wieder leer getrunken, Maximilian.
Doch, du brauchst gar nicht
sagen. Es schmeckt ihm. Sehr schön. Nee.
Was man vielleicht zu dem Mia Rosé noch sagen kann, wegen der Farbe. Das sind, was ich vorhin angesprochen habe, Sebastian, diese Lachsfarben. Das ist das, was heutzutage also die Leute auch, was den Leuten gefällt. Früher die Weißherbste, die waren ja alle so ins Orangenschalig gehende. Und das ist das, was heute nicht mehr so ankommt, sondern dieses Blass-Lachsfarbene und so weiter, das ist einfach international, auch kommt mir auch von den südfranzösischen Roséweinen und so weiter.
Ich sage jetzt mal, wenn die Sonne rauskommt, ihr über das Weinsberger Tal scheint, ich fühle mich teilweise zurückversetzt in das Südtirol und sogar vielleicht, wenn hier der Breitenauer See im Lichte glänzt, könnte ich mir vorstellen, dass ich in der Provence bin, wenn ich den Mia-Rosé im Glas habe. Das heißt also richtig moderne Kellereitechnik. Richtig gut gemacht und gefällt mir, also muss ich echt sagen.
Ja, ich bin Team Riesling mit
Das Schöne Roland. Ist, das ist so gut. Der Roland hat uns auch noch ein paar Pritzeln gegeben hier. Das heißt also, wir haben ein bisschen Grundlage. Wir können hier weiter,
absolut.
Weiter hier trinken. eine Frage, jetzt, bevor wir hier alle im Podcast herumlallen, eine Frage: Wie wird die Zukunft aussehen? Ich habe mir Sachen mit Piwi-Sorten aufgeschrieben, das heißt pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Roland, erzähl uns doch ein bisschen was. Habt ihr sowas auch?
Das haben wir auch. Die WG Löwenstein schon lange, zum Beispiel die Rebsorte Regent, die allerdings leider beim Verbraucher nicht so ankommt. Es ist einfach so, eine Rebsorte muss zum einen schmecken, natürlich klar der Wein, aber es muss auch der Name passen, ne? Wie wir es vorhin hatten, das Image muss dazugehören. Mittlerweile haben wir auch einige Weißwein-Rebsorten als Piwi-Sorten. Wir haben jetzt seit 4 Jahren den Sauvitage.
Sauvitage, okay.
Den Sauvitage bei uns im Anbau und im Verkauf in der Rebsortenlinie als trockenen Weißwein.
Das heißt, Sie schreibt die Rebsorte dann auch auf das Etikett?
Da ist die Rebsorte drauf. Ist eine Kreuzung aus Riesling, Grauburgunder und Sauvignon Blanc. Das Wort leitet sich ab von dem Wort Sauvage, also von Französisch für wild.
Das ist aber quasi eine wilde Kreuzung.
Eine wilde Kreuzung sozusagen. Ja.
Wie kommen die an, die Rebsorte?
Sehr gut, sehr gut. Ein toller Weißwein. Ein bisschen leichter wie ein Sauvignon Blanc.
Okay.
Aber mit Anklängen an den Sauvignon Blanc, aber auch weniger Säure und sehr gut zu trinken. Ich finde im Sommer ein toller Wein. Ganz neu, letzte Woche abgefüllt oder diese Woche, kann man sagen noch, ist unser Cuvée Noblesse, Weißwein Cuvée Noblesse aus Sauvitage und Caladis Blanc.
Caladis Blanc?
Auch also eine neue
Kiwi-Weißweinsorte.
Ja, es gibt ja viele, es gibt ja den Sauvignon Gris. Es gibt den, was haben wir noch?
Cabernet Blanc kenne ich
noch. Cabernet Blanc, so genau,
die alten Rebsorten noch so ein bisschen, die neuen Rebsorten habe ich auch nicht so im Blick. Eine Frage habe ich, also das heißt, diese Rebsorten müssen nicht mehr so viel gespritzt werden. Seid ihr auf dem Wege, biologisch eure WG umzustellen? Habt ihr da gewisse Ideen oder sagt ihr, das ist noch eine Geschichte, die ein bisschen schwierig ist?
Also meine Erfahrung als Außendienstler, der ich tagtäglich unterwegs bin, das Thema Bio, denke ich mal, ist bei uns in der WG jetzt nicht vorrangig.
Ja.
Also wir sind ein klassischer Betrieb, aber natürlich wollen wir auch weniger Düngemittel und Spritzmittel und so weiter verwenden. Ist ja auch eine Kostenfrage.
Mhm.
Das Zeug ist ja heutzutage alles ziemlich teuer. Draußen im Handel ist Bio eine kleine Nische, würde ich sagen, die vom bestimmten Klientel nachgefragt wird, aber jetzt im großen, für den großen, breiten Bereich keine.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Bearbeitung der Weinberge, das heißt, das sind ja sehr steile Weinberge. Kann man das mit dem Traktor fahren? Braucht man mittlerweile einen Hubschrauber, um zum Spritzen? Oder ist die Drohne mittlerweile vielleicht eine neue Möglichkeit?
Da kann vielleicht der Otto ein bisschen mehr dazu
Otto,
sagen.
Otto, der Winzer?
Also tatsächlich ist es so, hier in Löwenstein, wir haben steile Weinberge, aber wir haben keine terrassierte Steillagen. Wir sind alles noch im Direktzug. Es ist alles im Direktzug möglich. Im hinteren Bereich Wolfartsberg braucht man dann schon vielleicht einen Spezialtraktor, wo von der Bereifung her und von dem allem ein bisschen halt hangfähiger ist, Steilhangbremse für Notsituationen. Aber es sind alle Weinberge im Direktzug noch zu möglich.
Also wir müssen. Darf ich noch kurz unterbrechen? Hast du schon mal, jetzt weil du gesagt hast, es ist ein steiler Hang, hast du schon mal einen Unfall gehabt? Ist das wirklich, wir sind ja 30% steile Hänge.
Und noch mehr.
Und noch mehr. Ist das dir schon mal brenzlig, dass dir mal so ein Traktor den Hang runter ist? Oder ist dir noch nie was passiert? Oder hast du
also passiert selber ist mir jetzt im Traktor noch nichts, aber da, umgeschmissen.
Doch mal auf Holz.
Aber umgeschmissen habe ich mindestens schon 3 Stück.
Umgeschmissen?
Naja, die Schmalspurtraktoren, heute sind die relativ stabiler. Wir sind bei 1,40 Außenbreite. Aber die Anfänge waren bei 86 cm. Ja, die sind, wenn du über einen Maulwurfhaufen drüber gefahren bist, sind die umgefallen. Das okay. ist halt so. Dann hast du ihn halt wieder hochgestellt und bist weitergefahren. Naja, also es gibt natürlich auch in unserer Region natürlich auch tödliche Unfälle, die tatsächlich dabei ums Leben gekommen sind. Das beruht meistens auf unglückliche Zusammenhänge. Wir sind heute in der Kabine eigentlich gesichert, wenn der Traktor umfällt, hast halt eine.
Du magst, du wolltest Winzer werden, ich überlege es dir nochmal, das heißt, es sind schon
Also eigentlich ist die Gefährlichkeit nicht, man muss ein bisschen mit dem Verstehen umzugehen und also ich schätze die Gefährlichkeit nicht als hoch ein.
Okay. Gibt es Nachwuchsprobleme? Habt ihr irgendwie, sagt ihr, wir brauchen Winzer, wir brauchen Leute, die den Ausbildungsberuf machen, wir brauchen neue Generationen oder sagt ihr, wir sind gut aufgestellt oder sollen wir nochmal hier in unserem Podcast einen Appell machen?
Nein, wir brauchen neue, junge Leute. Wir sind, was den Nachwuchs angeht, sehr schlecht aufgestellt. Also es ist nicht so, dass es niemand machen will.
Ja.
Aber es gibt ganz wenige und deshalb wird sich auch eine Rebenlandschaft, wenn es keine Nachwuchswinzer gibt, was verändern ein bisschen. Man muss halt hier sagen, also ich weiß es jetzt nicht, es ist wahrscheinlich bei euch ähnlich in Bietigheim wie bei uns im Mainzberger Tal. Wir haben ja hier ein unzähliges Angebot an Arbeitsplätzen. Wir haben den Lidl mit 14.000 Beschäftigten. Wir haben also Lidl Schwarz,
ja,
Konsort, ja, ohne die Kaufläden. Also nur in der Verwaltung sitzen da 14.000 Leute. Wir haben Audi mit 14.000 Arbeitsplätzen. Wir haben Bechtle mit 4.000 Arbeitsplätzen. Wir haben in Untergruppenbach unmittelbar in der Nähe Getrag. Heißt, ich glaube, aber nicht mehr Getrag. Aber dann haben wir den Wirt. Die jungen Leute suchen sich erstens einmal, muss man ganz klar sagen, der Winzerberuf hat viele schöne Tage, aber man hat halt keinen geregelten Feierabend und hat kein zuverlässiges Einkommen. Wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr 60% Verlust durch den Frost.
Ja.
Ja, okay. Es ist für uns Ältere ist das jetzt alles immer gar kein Problem.
Was macht aber den Job
für
den so Nachwuchs,
die sagen, warum soll ich mir unregelmäßige Arbeitszeiten, unregelmäßiger Verdienst, warum soll ich mir das antun? Die suchen sich eine sichere Position. Ja. Oder gehen sie dann halt in die Weinbauverwaltung. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Es gibt ja Behördenarbeitsplätze, da ist man dann zwar nah am Beruf, aber man ist halt nicht dabei.
Otto, du hast jetzt selbst 7 Hektar, wenn ich das gelesen habe, ist das richtig?
Ja.
Ist das ein Fulltime-Job? Hast du Unterstützung? Sagst du zu Max, das wäre toll, wenn du mal am Wochenende hier mir helfen würdest? Sollen wir hier nochmal einen Appell starten? Hast du einen Nachfolger? Ja.
Also ich habe im Moment in Sichtweite keine Nachfolger. Wie gesagt, gerade vorhin haben wir schon mal über die Mia gesprochen, die jetzt 14 Jahre alt ist. Ich selber bin natürlich auch schon im fortgeschrittenen Alter und jetzt muss ich halt noch eine Weile durchhalten. Gesundheitlich geht mir es momentan sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Also natürlich wäre ich, also wenn ich jetzt jemanden finde, der so ein Quereinsteiger, ich bin ja auch viel auf Messe und habe da auch schon Kontakte geknüpft, so ein Quereinsteiger, dem würde ich sofort meinen Betrieb geben. Oh, also vom Bewirtschaften her habe ich keine Probleme. Ich habe sehr viele Freunde, natürlich bedingt durch das Weinbergshäuschen.
Ja.
Da pflegt man sich eine gewisse
Freundeskreis.
Das heißt, letztendlich habe ich schon ein bisschen Mithilfe, aber im Großen und Ganzen, also was ich, der Rebschnitt mache ich komplett selber, zum Beispiel das Rebebinde, da habe ich dann einen Rentner, der mir da hilft und im Sommer, im Laubarbeiter habe ich auch den Rentner und im Herbst habe ich halt meine Bekannte, wo mir da helfen. Also ich mache circa 70% von Hand und 30% mit der Maschine, aber der Trend ist eher bei uns, auch bei uns in der Region, Der Trend geht eher noch zu 40% Hand und der Rest geht in die Maschine.
Sagst du,
aber die Maschine kennt das halt richtig gut auch drauf.
Sagst du, man kann leben davon, man kann auch in der Zukunft davon leben. Man braucht Hilfe, man braucht gute Freunde.
Also wie jetzt, wenn jetzt der Max Winzer werden möchte, müsste ich ihm einen klaren Tipp geben. Den habe ich auch so befolgt. Ich habe reich geheiratet und dann ist das eine ganz einfache Sache, so einen Beruf durchzuführen. Weil da kann man dann letztendlich die Schwankungen ausgleichen. Also das ist das erste Ziel, reich heiraten.
Reich heiraten, Max.
Reich heiraten, Winzer werden.
Roland, würdest du dem Max auch dazu raten, du als Vertriebler, ist der Beruf des Winzers und des Weinverkäufers derjenige, hat das Zukunft oder sagst du, es ist wirklich schwierig, die Umstände sind nicht einfach. Was sagst du dazu?
Natürlich ist es schwierig, aber es ist ein wunderschöner Beruf. Ich bin ja auch damit groß geworden, komme ja aus dem landwirtschaftlichen Elternhaus, wie man es hier im Schwäbisch auf dem Dorf kennt hat. Mit Nebenerwerbslandwirtschaft und habe schon als kleiner Kerle mit dem Onkel von meiner Mutter bin in Wengerten ausgelaufen. Ja. Der hat Käts auf dem Buckel gehabt, mit jeder unser Fellkaue auf der Schulter. Und dann waren wir da den ganzen Tag im Wengert draußen, weil da ist man nicht heimgelaufen zum Mittagmachen, sondern hat im Wengert was gegessen und getrunken und ist dann am Spätnachmittag wieder heimgelaufen. Ja. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, da was zu arbeiten in der Natur.
Und man hat wirklich ein gutes Produkt in der Flasche. Würdest du, Roland, jemandem sagen, ja, mach dich selbstständig und mach deinen eigenen Wein? Oder sagst du, die Winzergenossenschaft ist ein guter Platz, um dort Trauben abzuliefern?
Ja, ich finde, Winzergenossenschaften machen Top-Qualitäten, Top-Produkte. Tun sich dann natürlich auch dann in der Vermarktung, in der Flächenvermarktung, im Getränkefachhandel oder auch im Lebensmittelhandel einfacher wie ein Winzer. Weil es ist ja bei den, wie überall, sagen wir, ein Winzer ist ja auch ein Handwerker und er muss seine Arbeit gut machen. Mhm. Er muss sich aber auch gut im Keller gut machen, im Weinberg gut machen. Er muss aber dann gut vermarkten können.
Ja.
Und das alles zu können und auch die Zeit dafür zu haben, das ist halt einfach wahnsinnig schwierig für einen Einzelkämpfer oder so. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, die das wirklich sehr gut machen. Ja, von daher.
Also du bist aber auch viel unterwegs. Wie groß ist denn dein, dein Raum, den du beackerst, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Auto? Wohin fährst du überall, um den Wein aus Weinsberg zu verkaufen?
Also ich betreue ganz Nordbaden-Württemberg, hier mit Odenwald, Kocherjagd, Stauber und hier die Region hier bei uns vor Ort, dann aber noch den ganzen Schwarzwald. Und auch noch im Raum Frankfurt-Aschaffenburg. Von daher sind es locker im Jahr so 60.000 Kilometer.
Und das ist viel Kilometer. Wo sagst du, da lieben die Leute unseren Wein? Oder sagst du, der kommt eigentlich überall gut an? Oder sagst du, da ist...
es gibt, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ja aus der Historie heraus, zum Beispiel bei uns jetzt mal auch, Ecken, wo die Wege Löwenstein, Wilsbach oder Eberstadt schon immer ihre Weine in den vergangenen Jahrzehnten verkauft hat. Da sind die Weine bekannt, da kennen die Leute diese Weine, da kaufen die Leute diese Weine. Du musst dann natürlich auch Veranstaltungen machen, nennen es hier Saalbronner Weindorf oder dann die Ludwigsburger Weinlaube zum Beispiel, ein tolles Fest, wo unsere Weine dann auch konsumiert und bekannt werden.
Das heißt also, ihr könnt jedes Jahr, ihr seid mittlerweile so groß mit 450 Hektar, habe ich gelesen. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, über 2 Millionen Liter, die ihr verkauft. Das heißt also, ihr habt keine Absatzprobleme aktuell. Oder sagt ihr, bitte, dieser Podcast soll nochmal aufrufen, trinkt Wein aus dem Weinsberger Tal.
Ja, Riesling wie Weißburgunder.
Und aus dem Ochsenschorle,
ja,
klar.
Ja, ich auch dann, aber dann Vollgas.
da kann man vielleicht was dazu sagen, ja. Es wird immer schwieriger. Ja. Wein ist einfach ein, für manche Leute Luxus und ist ein Konsumgüterartikel. Ja. Momentan müssen viele Leute aufs Geld schauen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Land ist ja nicht so positiv und von daher.
Spart man dann beim Wein?
Denke ich mal schon, dass die Leute sich auch das beim Wein absparen. Und vielleicht das ein oder andere Fläschchen weniger trinken. Man trinkt Wein in Gesellschaft oder wenn man irgendwo auf Festen ist und so weiter. Das kommt immer mehr dazu. Die alten wo wir es vorhin davon hatten, die alten guten Weintrinker, die hatten immer ihre eine oder zwei Kisten Wein im Keller. Die waren es gewohnt, Vorrat zu haben. Junge Leute, die halt machen oftmals, trinken gar keinen Alkohol. Wenn die einen Wein zu Hause haben, das ist vielleicht ein oder zwei Flaschen,
okay,
aber nicht in der Menge, wie es normal früher üblich war. Und die trinken auch nicht, sage ich mal, jeden Abend. Also Beispiel, mein Opa, der ist 95 geworden, der hat jeden Tag seit drei, vier Viertel Rotwein getrunken.
Dann kommen wir wieder mal auf die Geschichte, dass halt Wein doch lebensverlängernd ist.
Ja.
Und der Roland hat uns noch zum Abschluss unseres Podcasts einen Wein mitgebracht, weil wir hatten jetzt einen wunderbaren Ochsenschorle aus dem Riesling mit dem guten Löwensteiner Wasser. Wir hatten den Riesling mit Weißburgunder, Dominik, wo du ganz begeistert warst. Das heißt, diese Kombination.
Ja, ich mag aber auch Weißburgunder.
Sehr spannend, Weißburgunder richtig gut. Wir hatten den guten Rosé Mia, der lebendig an provinzialische Abende Freude macht. Und jetzt zum Abschluss möchte ich einen großen Wein von euch, den ich wirklich auch persönlich sehr, sehr schätze. Und ich habe den hier gerade in dieser schönen Weinbergshütte stehen
sehen. Aber stehen sie genommen.
Und da habe ich mir gedacht, das könnte ein gutes Finale für unsere Episode aus dem Ochsenschorleglas sein. Es ist ein Cabernet Franc. Cabernet Franc, Roland, aus der Serie Edelstein. Sag zwei Sätze dazu. Ich schenke euch mal ein Schlückchen ein. Du hast das Wort.
Also die Wein... Unsere Weinserie Edelstein ist unsere Premium-Weinlinie. Darunter haben wir einige Weine, die in Barrique ausgebaut sind. Da gibt es einen Lemberger, einen klassischen Württemberger Rebsorte in Barrique ausgebaut. Dann haben wir da als internationale Rebsorte einen Merlot und diesen Cabernet Franc. Merlot und Cabernet Franc sind ja beispielsweise auch Weine, die in Frankreich in den Bordeaux-Wein mit rein verschnitten werden. Es gibt noch einen Rotwein-Cuvée aus dem Barrique namens Caverna, aus Acolon, Cabernet Mitos und Cabernet Dorsa. Und den Cabernet Franc haben wir jetzt seit ein paar Jahren als internationale Rebsorte im Angebot. Gibt es auch noch in der Rebsortenlinie.
Wer hatte die Idee, den Cabernet Franc zu pflanzen? Otto, warst du das? Hast du die Idee gehabt? Welcher Winzer hat den Mut gehabt, Cabernet Franc zu pflanzen? Weg vom Lemberger, weg vom Trollinger. Ist das eine Richtung, die vielleicht den Württemberger Wein nochmal in eine andere Qualität bringt? Was sagst du dazu?
Also wir haben ja immer so eine kleine Kommission bei uns im Haus, die zukunftsgerichtet Gespräche führt.
Okay.
Und so war dann tatsächlich, man muss jetzt mal ganz klar sagen, der Weinbau in Württemberg und vor allen Dingen auch in Löwenstein profitiert im Moment von den 1,5 Grad, die
das heißt, auf der einen Seite den Welt,
die auf der einen Seite die Welt untergehen lassen, aber in Löwenstein geht sie damit erst auf.
Ja.
Es war vor 20 Jahren so, dass also Löwenstein immer verspottet wurde. Ja, liegt bei euch der Schnee noch mit im Sommer, so ist der Schnee schon weg, hinter jetzt raus in den Weinberg, was ja alles nicht gestimmt hat. Tatsächlich ist das einfach so. Das Klima, das Löwenstein, das bisschen rauere Klima, hat der Roland anfangs schon gesagt, das hat uns eigentlich für den Riesling auf jeden Fall einmal schon immer über viele Zeiten ausgezeichnet. Der Riesling mag solches Klima, wo ein bisschen rauer ist, weil sonst geht er oft an der Ernte kaputt und man kann ihn nicht bis zur Vollreife im Rebstock hängen lassen. Und das Cabernet Franc, das ist ja eigentlich jetzt keine neue Sorte, sondern das ist eine alte Rebsorte, die ist 1800 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß, kommt hauptsächlich in Bordeaux vor. Und wir haben gesagt, im Gegenzug zu dem abnehmenden Trollinger-Konsum und dem ganzen Thema, brauchen wir vielleicht eine Alternative, die zu uns passt. Und so hat man dann angefangen, das Ganze mit 60 A, also 0,6 Hektar zu kultivieren. In der Zwischenzeit sind wir bei 4 Hektar. Also das heißt, das ist noch nicht einmal 1% unserer ganzen Betriebsgröße, wenn man es jetzt mal so sieht.
Max, du bist doch immer, du hast die feine Zunge, wir haben einen tiefdunklen Rotwein im Glas.
Es ist Was also wahrscheinlich jetzt ein bisschen ist, dass er zu kalt ist, weil der ist ja dahinter gestanden.
Ihr schreibt Trinktemperatur 16 bis 18 Grad, die Weinbergshütte. Hast du gut eingeheizt und ihr schreibt, harmoniert besonders gut zu dunklem Fleisch und zu Festtagsessen. Max, wie gefällt dir der Wein? Was sagst du mit deiner feinen Zunge?
Also ich muss sagen, ich finde Rotwein eh allgemein zurzeit sehr faszinierend. Ich bin auch eher so ein Rotwein-Fan geworden, seitdem ich Wein trinke. Ich habe auch ein Cabernet Franc von, ich weiß nicht von wem genau, zu Hause. Und ich muss sagen, ich finde den wirklich einfach besser. Ich finde, er ist mir im Mund angenehmer.
Viel angenehmer. Das heißt, er ist von 2021, ist im Holz gewesen, im Barrique. Roland, welche Barrique-Fässer verwendet ihr? Also ich habe auf jeden Fall das Barrique, also den Holz auf der Zunge. Ja. Mhm. Habt ihr gutes Holz? Wo kommt das Holz her?
Also Barrique-Fässer verwenden wir, glaube ich, französische.
Fast ausschließlich
französische. Wobei wir unsere Barrique-Weine nicht ausschließlich nur im Barrique abfüllen. Deshalb steht auch Barrique nicht mehr drauf, sondern auch hier damit arbeite, teilweise Formen abfülle, die Weine zu kuvertieren mit dann im Holzfass gereiften Weinen, einfach weil es dann harmonischer und runder wird und nicht so streng barrikmäßig.
Das heißt also, der Kellermeister legt noch ein bisschen Hand an, das heißt, es sind verschiedene Fässer, das heißt, es sind Barrikfässer, es sind Holzfässer, ja, es sind gebrauchte Barriks, um diese Harmonie auch im Glas zu haben. Dominik, du bist ja der Getränkeprofi. Ist das ein Wein, wo du sagst, da würde ich einen Bordeaux oder einen Südfranzose stehen lassen? Oder sagst du, nein, also da müssen sie noch lernen, da sind sie noch nicht so weit? Oder sagst du, die sind schon, das ist schon richtig gut.
Das ist schon was Gutes.
Das heißt,
das ist schon was Gutes. Aber wir sprechen ja immer über Etiketten. Mhm. Mir ist hier die Frage vergessen. Mhm. Zu viel Tamtam drauf. Ich kann das... Ja, das steht mir zu viel drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sowas finde ich cool. Ja. Gib mir drei Daten, gib mir 1908, Otto Frei, was es ist.
Hier ist die Frage natürlich, wird der einzelne Konsument, ich lese euch das mal kurz vor, also ich muss meine Lesebrille aufsetzen. Seit Generationen pflegen wir unsere Weinberge im Weinsberger Tal mit Hingabe und Leidenschaft. Beste Wachstumsbedingungen und Liebe zum Detail bilden die Grundlage für diesen unverwechselbaren Wein.
Aber der Wein ist
gut. Das heißt,
der
Wein ist gut. Ja. Natürlich glaube ich, ich kenne dich, Tamtam ist ein bisschen zu viel. Klarer wäre, ne? Aber auf der anderen Seite natürlich muss man sagen, Hingabe zum Wein, es sind...
das glaube ich, das schmecke ich, das ist ein guter Wein, das ist wirklich
Liebe
ein guter
zum Detail.
Wein. Aber ich denke halt immer so, der Kunde muss ja auch dazu greifen. Ne? Mhm. Und gut, ich spreche jetzt nur von mir. Aber ich finde, wenn ich im Regal gucke, und Cabernet Franc gibt es halt auch, ne?
Ja.
Von dem und dem,
ja, gut.
Dann spricht mich, und ich rede nur von mir, das Etikett, weil das Auge trinkt mit.
Okay.
So, und dann
aber jetzt
finde ich so, das ist super cool hier. Das ist richtig cool.
Aber das ist genau clean. Gegensätzlich von dir.
Ich weiß, genau. Und deswegen,
finde
ich, das sind Geschmäcker sind verschieden. Aber ich persönlich präferiere sowas. Ich finde sowas ist cool. Gib mir drei Sachen, gib mir was ist drin. Fertig.
Ja, aber...
Das sieht edel aus, keine Frage.
Ja, aber es ist doch schade, dass man nur nach dem Etikett geht. Jetzt ist es die Frage.
Aber du fragst doch immer,
ja,
wie findest du das Etikett? Und beide Meinungen ist so.
Das kann man doch auch hinten reinschreiben.
Zum Beispiel.
Das war ein kleiner Einwurf. Wir sind heute hier in sehr lustiger Runde in der Weinbergshütte vom Otto Freier, eingeladen vom lieben Roland in den Weinsberger Tal. Mit Hörer ist die Elfi und das habt ihr gerade mitbekommen. Es steht auch am Rande noch die gute Miri. Das heißt, es macht Freude, mit euch hier zu diskutieren. Mhm. Es ist spannend und ich glaube auch für den Roland und für den Otto, es sind Einblicke, die sie vielleicht so manchmal nicht bekommen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir probieren, dass wir testen, dass wir uns austauschen, dass wir Meinungen bilden. Und Max, Du willst ja Winzer werden. Du wirst dich im Anschluss noch mit Otto unterhalten. Du hast, bist ja selbst.
Den Betrieb übernehmen.
Du bist handwerklich begabt.
Mit dem Häuschen zusammen.
Ja. Du hast ja zusammen.
Und, du bist Schreiner, die besten Voraussetzungen. Das heißt, du bist handwerklich begabt. Und das mit dem Rebschneiden und mit dem Treckerfahren, das bringen wir dir noch bei. Ich erhebe mein Glas. Möchte mit diesem, in meinen Augen, doch sehr spannenden Wein Cabernet Franc aus der Serie Edelstein den Podcast beenden. Wir haben hier viel gelernt. Ich glaube, die Zukunft ist mir nicht bange, wenn man solche Weine machen kann und wenn man solche Enthusiasten hat, wie den Roland und den Otto. Und ich weiß, dass ihr euch weiter für den Wein einsetzt und für dich, Otto, haben wir den Max als Nachfolger. Ja. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge heißt wieder aus der Weinbergshütte. Und was ist aus Winzer Max geworden? Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank, ja.
Vielen Dank.
So, ja, also. Ja, ja, ja. Wahnsinn.